Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Die sechste Kirchenmitgliedschaftsstudie der evangelischen oder der EKD hat hervorgebracht nichts Neues, nichts Ermutigendes, aber ein Prozentsatz ist mir schon hängen geblieben, wo ich mir, also dass so viele Leute aus der Kirche austreten, ist für mich keine Überraschung, aber dass nur 6% der Kirchenmitglieder an Gott glauben, fand ich schon krass. Ja, fand ich schon krass. 6% und an Gott glauben und, so, und dann eine Beziehung zu ihrer Kirchengemeinde oder zur Kirche haben. Also, die Kirche hat ein Glaubensproblem. Wir gehen es an. Also, ich denke, mich ermutigt es trotzdem, nicht ermutigt diese Studie, aber wo ich sage, hey, wisst ihr was, die Kirche mag zu die Organisation, wie auch immer die sind, mag zugrunde gehen, aber das Reich Gottes kommt und wo wir den Glauben an Jesus Christus klar verkünden, wo wir leben in einer Liebe zu Gott, da werden auch Menschen zum Glauben kommen und ja, wollte ich einfach nur als Vorwort mal sagen so. Genau. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, das letzte Gericht hat nichts mit dem letzten Essen zu tun. Ja, Schnitzel und Pommes oder so würde ich mir wünschen als letztes Gericht, bevor ich sterbe. Nein, das letzte Gericht hat zu tun, darum geht es jetzt heute Abend, um was es da geht. Genau, und es ist kein beliebtes Thema. Viele Leute sagen, lieber nicht. Ja, und überhaupt glauben viele auch gar nicht mehr, dass Gott Richter ist. Ja, wir hören so viel von der Liebe Gottes, auch in unseren Kirchen. Gott nimmt einfach an und liebt einfach und ist einfach nur eine Soße, die darüber gegossen wird. Aber dass Gott auch noch andere Charaktereigenschaften hat, wird wenig behandelt. Also Gott ist auch Richter. Aber warum? Warum will man das nicht mehr hören? Ist eigentlich seltsam, denn Gerechtigkeit ist doch eine grundlegende Sehnsucht, die wir Menschen haben. Haben wir nicht das Gefühl, etwas gerät außer Kontrolle, wenn Unrecht geschieht? Und zwar schreiendes Unrecht. Gerechtigkeit ist schwer zu definieren, schwer umzusetzen, aber alle suchen sie, alle beten dafür und viele setzen sich auch dafür ein. Es geht bei unserem Thema um viel mehr als um Bestrafung. Es geht darum, dass die Welt wieder ins Lot kommt. Und Jesus ist daran interessiert, dass wir informiert sind über das letzte Examen, sozusagen. Und finde ich mehr als fair. Ja, es ist immer fair, wenn Lehrer die Prüfungen ansagen. Ja, das andere nennt man Exen. Und ja, ist gemein, hätte was sagen können. Hört man sich dann immer an. Aber Jesus sagt es an. Ansage. Drei Punkte dieser Predigt, das letzte Gericht, wir vor Christus, Christus im Anderen und Christus für uns. Hören wir noch einmal auf einige Verse, tut mir leid, wir kriegen diese Glocke nicht ausgeschaltet, Sonntagabends immer um 6:30, Angelus läuten, wie auch immer, bei den Katholiken ist 19 Uhr, wäre jetzt auch nicht besser, also egal. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Erstens, wir vor Christus. So wird es sein, sagt Jesus, wir stehen vor ihm und zwar alle Völker. Und zwar jeder. Ob arm, ob reich, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Kreis, Hautfarbe, Bildung, egal. Er ist der Richter, vor dem wir uns zu verantworten haben. An diesem Tag gibt es Urteilsverkündung und Urteilsbegründung. Denn Leben muss verantwortet werden, und zwar jedes Leben. Viele sagen, es reicht doch, wenn ich für mich selbst verantworte. Bin doch selber mein eigener Richter. Mein Bauch, mein Körper, meine Sexualität, ich bestimme, was ich will. Nun, Menschen können so leben, aber früher oder später stellt Gott sich ihnen in den Weg. Und das Gewissen meldet sich. Hoffentlich. Der Aufbruch des verlorenen Sohnes, ihr kennt alle diese Geschichte, der sich aufmacht, weg von seinem Vater. Dieser Aufbruch oder diese Flucht ändert ja nichts an seinem Sohnsein. Er lebt auf Kosten des Vermögens des Vaters. Aber irgendwann geht es ihm auf und er merkt, ich will nicht ohne meinen Vater sein, ich will zurückgehen, ich will mich und ich muss mich vor ihm verantworten. Es ist gut so. Eines ist doch klar, mir selbst kann ich immer viel verzeihen. Ja, alle Augen zudrücken und sagen, ach komm, das ist nicht so schlimm, schwamm drüber. Nachsicht üben. Andersrum gibt es auch viele, die sehr streng mit sich selbst ins Gericht gehen und sagen, das kann ich mir nicht verzeihen. Und für beides ist es so gut, dass wir Gott nicht loswerden. David sagte, wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Und das kann man als Schrecken sehen oder man kann es sehen als Barmherzigkeit. So gut, dass wir Gott nicht entfliehen können. Und das ist auch wichtig zu sehen, dass wir schon heute ja vor ihm stehen, vor ihm leben mit unserem Leben. Sein Ja, sein Nein gehen mit uns mit jeden Tag. Sein Gericht vollzieht sich quasi schon jeden Tag. Ich verantworte jeden Tag meines Lebens vor Gott. Jede Sünde betrifft oder trägt in sich bereits Verurteilung und Strafe. Was meine ich damit? Wenn ich versage, dann lähmt es mich. Ja? Sünde als Versagen lähmt mich. Dass ich einen anderen enttäuscht habe, verletzt habe, vernachlässigt habe, hintergangen habe, zerstört Gemeinschaft. Ob mir das gefällt oder nicht, ist es so. Geiz macht mich einsam. Oder Feigheit stiehlt mir die Achtung. Die Achtung vor anderen Menschen oder die Achtung vor mir selbst. Sexuelle Disziplinlosigkeit macht mich unfähig zu wirklicher, ganzheitlicher, glücklicher Liebe. Meine Trägheit führt zum Misserfolg und wir könnten vieles da noch nennen. Gott braucht gar keinen Finger zu rühren. Wir gehen, indem wir Gottes Gericht und Rettung missachten, ja mit uns selbst ins Gericht. Und Jesus sagt es deutlich in Johannes 3, 18, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Also wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Aber hier dürfen wir auch das Evangelium hören, wenn du in deinem Herzen und Leben durch die Begegnung mit Christus deine Sünde entdeckst und im Glauben Vergebung empfängst dafür, weil ja Jesus an deiner Stelle und meiner Stelle gerichtet wurde, liegt das Gericht hinter dir. Das ist so unglaublich und wunderbar. Dann wird das, was kommt, Freude sein. Das heißt, das Gericht, von dem wir gerade gehören, ist dann kein Gericht, nicht für Gläubige. Und das ist, was Jesus in uns wecken will. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ja, wir werden am Ende der Zeit vor Jesus stehen und diese Erwartung soll auch den Entscheidungscharakter jeder Stunde und jedes Tages sichtbar machen. Und es soll mich zu einem Lebensstil der Umkehr reizen und motivieren. Dass ich immer wieder zum Vater komme, immer wieder zu Jesus komme, immer wieder bei ihm bleibe. Weil bin ich in Beziehung zu ihm, dann mahnt er mich ja, dann ermutigt er mich ja, dann drängt er mich ja oder dann bremst er mich in meinem Leben. Erst am Ende unseres Lebens und am Ende der Welt werden alle Akten geschlossen, so lesen wir es in der Bibel. Und dann wird denen allen die Illusion aufgehen, der sie sich hingegeben haben, dass es keinen Gott gibt, der das letzte Wort spricht. Du hast das Zitat schon vorweggenommen, Hans-Joachim Vogel, mit über 80 zum Glauben gekommen und sagt, das ist das wichtigste Datum der Weltgeschichte. Und wisst ihr was? Das ist auch so eine große Barmherzigkeit, die es gibt, weil es dann Gerechtigkeit gibt für jedes Opfer, für alle Opfer, für jeden abgetriebenen Menschen. Für jedes misshandelte Kind. Und sind wir nicht dumm, immer nur, es ist schlimm genug, aber nur auf die katholische Kirche zu zeigen. Wisst ihr was? Die meisten Kinder werden in den eigenen Familien misshandelt. Von Saubermännern, manchmal Sauberfrauen, denen man in ihren geschleckten Anzügen gar nichts ansieht. Gott wird alle zur Verantwortung ziehen. Jeden. Und dann gibt es Gerechtigkeit, endlich, für alle geschundenen Menschen, für alle viel zu früh gestorbenen Menschen, in Kriegen, in Hungersnöten, Plagen, wo auch immer. Deswegen ist es barmherzig, dass es diesen Tag gibt und wir alle hoffentlich nicht nur selbst auf diesen Tag hinleben, wir brauchen keine Angst mehr haben, weil wir in Christus sind, wenn wir glauben. Aber ich möchte es dir deutlich sagen, diesen Glauben brauchen wir. weil Gott nur durch Glauben rettet. Wir müssen eingestehen, wir können zu unserer Rettung nichts beitragen. Wir müssen es uns schenken lassen. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, ja, sich was schenken zu lassen. Zweitens, Christus im Anderen. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich angenommen. Ja, was jetzt? Ich dachte, es geht um Gnade und nicht um Werke. Wie jetzt werden wir doch durch unsere guten Taten in den Himmel kommen und die schlechten dann verurteilt werden? Was steht da? Der König spricht die zur Rechten an. Was sagt er? Ihr Gesegneten meines Vaters. Es sind die, die sich den Segen des himmlischen Vaters gefallen lassen. Wer wird angenommen nach dem Zeugnis der gesamten Schrift? Ist schon wichtig zu wissen. Wir haben einen Text im Neuen Testament, aber wir müssen das Zeugnis der ganzen Schrift immer anschauen. Angenommen werden alle, die glauben. Es geht immer um Glauben. Warum? Weil wir uns sonst rühmen könnten. Würden wir wegen unserer guten Taten bei Gott angenommen sein, könnten wir sagen, Gott, ich habe das gemacht. Ja, wie die einen sagen, habe ich nicht das, habe ich nicht das, habe ich nicht das. Gottfried Vogt schreibt in seinem Kommentar, Gerechtigkeit aus Glauben ist nicht Freispruch mangels an Beweisen. Das finde ich so cool. Ja, so nach dem Motto, ja, Gott kann keinen Beweis gegen mich, deswegen spricht er mich frei. Oder weil das Verfahren aufgehoben wird. Nein, Gerechtigkeit aus Glauben ist die Vergebung der Sünden und die Begnadigung, weil ein anderer dafür gerade steht. Das ist das Evangelium. Was bedeutet aber das für diesen Text? Es bedeutet, dass es keinen Glauben ohne Taten gibt. Jakobus, Glaube ohne Werk ist tot. Ja? Es bedeutet, wenn du keine Barmherzigkeit zeigst, dann ist offensichtlich kein Glaube in dir. Dann bist du nicht in Verbindung mit Gott. Weil der Glaube Barmherzigkeit erzeugt. Wenn ich mit einem barmherzigen Gott liiert bin, dann färbt es ab auf mich. Die Gnade Gottes bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen und stattdessen in dieser Welt leben, wie es Gott gefällt. So schreibt Paulus an Titus. Der Glaube verbindet uns ja mit Christus, lässt uns Christi Leben leben. Und der Glaube erzeugt eine lebenslange Dankbarkeit. Danke, dass Jesus all meine vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Sünden und Missetaten und schlechten Gedanken, Unterlassungen ans Kreuz gebracht hat. Also hier wird nur bestätigt, was Glaube wirklich ist und wie sich Glaube äußert. Und jeder, der mit Christus verbunden ist, bringt gute Früchte hervor. Und es ist großartig und kommt nicht ins Gericht. Aber es geht hier im Gleichnis ja auch deutlich um alle Nationen. Also auch um die, die vielleicht kein Christuszeugnis empfangen haben. Und ja, für die gilt die Warnung, wenn sie keine Barmherzigkeit gezeigt haben im Leben, dann erwartet sie Folgendes, dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Vom Gericht nach Taten und Unterlassungen scheint irgendwie gar keiner überrascht zu sein in dieser Geschichte. Aber die große Überraschung haben wir noch gar nicht gelesen. Es ist die Überraschung in den folgenden Versen. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir getan. Und was ihr nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Das ist das Unglaubliche, das Schockierende. Jesus identifiziert sich mit den Menschen, denen Barmherzigkeit gegeben wird oder nicht gegeben wird. Er identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Das sind vornehmlich Israel und die Juden und auch die Christen. Ich deute es aber auch für uns alle. Er erwartet keine besonderen Unternehmungen von uns in erster Linie. Keine fantastischen Glimmzüge in irgendeinem Dienst, den du tust, sondern er erwartet einfach Nächstenliebe, Dasein. Alles Gute, Liebevolle, Hilfreiche, dass du irgendeinem Menschen in Not tust, tust du Jesus. Jedes Stück Kleidung, jedes Spielzeug, das du aussortiert hast und nach Rumänien geschickt hast, lässt du direkt Jesus zukommen. Jedem Bettler auf der Straße, dem du ein Lächeln schenkst, eine Fischsemmel kaufst, einen Kaffee, Du tust es Jesus selbst. Jedem notgeratenen Menschen, dem scheinbar niemand hilft, Jesus verbirgt sich unter diesen Menschen. Wow. Also zähle alle Gründe zusammen, die dagegen sprechen, so einem oder so einer zu helfen. Sie kommen nicht auf gegen den einen Grund, dass Jesus für diesen Menschen ist. Mit allem, was ich einem Menschen tue, damit ehre oder verachte, treffe, beglücke oder beleidige ich Christus. Mit allem, was ich unterlasse, was ich einem Menschen schuldig bin, übersehe ich ihn oder sehe an ihm vorüber. Das ist das eine. Ich möchte diesen Abschnitt aber gerne auch noch von einem jüdischen Blickwinkel betrachten. Das Versammeln der Völker finden wir nämlich auch im Propheten Joel im 3. Kapitel. Da heißt es, denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde, will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes, meines Erbteils Israel. Jesus, der Messias Israels, identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern, mit seinem Volk. Und die Völker, jeder Staat und jedes Volk wird danach beurteilt werden, ob sie den Kindern Gottes, Gottes Auserwählten, beigestanden haben. Und dazu gehört bleibend Israel, bleibend die Juden, aber auch die Christen. Ich will euch meine Überzeugung nicht vorenthalten. Ich glaube, dass wir sowohl den Juden als auch Israel gegenüber unsere ganze Solidarität zeigen müssen. Land, Leute, Religion. Weil wer das tut, der wird gesegnet werden. Warum denkt ihr, dass Deutschland 70 Jahre lang so einen Segen erlebt, obwohl es zuvor das schlimmste Verbrechen der Weltgeschichte vollbracht hat? 6 Millionen Juden zu töten. Weil es Buße getan hat, weil es umgekehrt ist, weil damals Willy Brandt einen Kniefall gemacht hat. So viele, viele Zeichen der Versöhnung und der Entschuldigung. Und Gott vergibt, Gott segnet, die Israel segnen. Und warum glaubt ihr, dass viele gar nicht reisen wollen und gar nicht so interessant sind, so muslimische Länder? Und ich sage jetzt nicht pauschal irgendwas gegen Moslems, so will ich nicht sagen damit, aber es ist doch interessant, die, die Israel von der Landkarte weghaben wollen, sind nicht besonders attraktiv in dieser Welt, weil sie Israel verdammen. Und ich glaube, Gott steht einfach zu seinem Wort. Und deswegen kann man es auch in dieser Weise lesen. Lassen wir nicht zu, dass unser bequemes Leben uns daran hindert, unseren Stand einzunehmen, Überzeugung anzunehmen. Einerseits zu denen zu stehen, auch zu den verfolgten Geschwistern, aber andererseits auch natürlich Menschen zu helfen. Drittens, Christus vertritt uns. Ich will diesen Text nicht verharmlosen. Am Ende, Jesus weiß, warum er solch harte und entsetzliche Möglichkeiten aufzeigt. Heilsautomatismus ist eine Irrlehre. Wir kommen alle in den Himmel, ist nicht biblisch. Automatisch. Warum? Damit wäre der Entscheidungscharakter unserer menschlichen Existenz geleugnet. Wie wir uns zu Gott und zu den Menschen stellen, entscheidet über unsere Zukunft. Und die Möglichkeit des Scheiterns bleibt bis zuletzt. Aber Jesus will uns aus dem Zustand der Verlorenheit holen. Die Geschichte, diese Szene ist kein Lehrstück. Sie ist Anrede, sie ist Predigt, sie ist Aufruf. Der, der uns richten will, ist derselbe, der sich für uns umbringen hat lassen. Er ist barmherzig. Und nochmal, wer glaubt, kommt nicht ins Gericht. Aber wenn du nicht glaubst, wenn du noch nicht glaubst, wenn du sagst, was hat er das für mich getan, dann kannst du es heute annehmen. Dann kannst du heute zu ihm kommen. Ich möchte uns das Evangelium an dieser Stelle noch einmal sagen. Er sagt ja, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, erbt das Reich. Es ist also geschenkt. Wenn du hier bist und noch keine Beziehung hast zu diesem Gott, dann will er dir sagen, ich will es dir schenken. Es ist nicht durch Verhalten zu erben, sondern weil Christus für uns eintritt. Schau mal genau hin. Sind wir nicht letztlich diejenigen, die hungrig sind nach dem Leben und durstig nach dem Sinn und nach Annahme? Und ist er nicht das Brot, das uns füllt? Sind wir nicht Fremde gewesen und Jesus macht uns zu Freunden? Sind wir nicht nackt gewesen in unserer Scham, in unserer Schuld und Jesus hat uns das Kleid seiner Gerechtigkeit angezogen? Das hat er getan. Wir brauchen es nur im Glauben zu ergreifen. Und waren wir nicht krank an unserer Seele und Jesus ist unser Arzt geworden? Und waren wir nicht gefangen im Kerker unserer Sünde, unserer Selbstsucht? Und Jesus hat uns nicht nur besucht, sondern frei gemacht. Und sagt nicht der Vater im Himmel zu Jesus, das, was du einem dieser Geringsten getan hast, das hast du mir getan? Wisst ihr, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, aus der wir leben dürfen. Gott nimmt uns an und er will nicht, dass wir am Ende ins Gericht kommen. Und er sagt es klipp und klar. Wer glaubt, wer umgekehrt ist, wer Jesus sein Leben gegeben hat, der ist frei. Und der wird motiviert durch den Geist Gottes, der in uns lebt und der uns immer wieder motiviert, zu solchen Menschen zu werden, die barmherzig sind. Und Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns redest. Und du weißt, wer heute diesen Glaubensschritt noch nicht gegangen ist, wer noch nicht zu dir gekommen ist. Und ich bete, Herr, dass du ihm die Augen öffnest für diese große Liebe, dass du an unserer Stelle, dass du unsere Stelle eingenommen hast, denn es gibt keinen Gerechten auf dieser Welt. Herr, das ist die Diagnose, die du stellst. Nur einen, Christus, der für uns eintritt. Und so bete ich, dass heute Rettung geschieht in diesem Raum, in dieser Kirche. Ich bete auch, dass heute Heilung geschieht. Ich bete, dass heute Menschen in die Freiheit kommen und dich erkennen in deiner Barmherzigkeit. Und ich bete auch, dass du heute harte Herzen weich machst. Da, wo keine Barmherzigkeit ist, dass du Barmherzigkeit schenkst. Dass du uns so veränderst, dass wir dir immer ähnlicher werden. Und dafür danke ich dir. Amen. Lass uns in den nächsten Liedern einfach Gott die Ehre geben. Lass uns ihm öffnen und ihn anbeten. Ihn einfach, ihm danken dafür, dass er das für uns getan hat. Aber auch vielleicht in Ordnung bringen, wenn es etwas in Ordnung zu bringen gibt in unserem Leben. Und wissen nochmal, es gibt keine Verdammnis, wenn wir glauben. Und wenn du merkst, ich habe aber ein schlechtes Gewissen, und du merkst, du bist noch nicht zum Glauben durchgedrungen, dann triff heute noch die Entscheidung. Komm heute noch auf mich zu, auf den Mitarbeiter und lass dich einfach an die Hand nehmen und mit diesem Jesus verbinden. Amen.